Handelsblatts Morning Briefing, der Podcast.
Schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und heute ist der 12. September. Mit geballter Zuversicht starten wir jetzt gemeinsam in den Tag.
Missstände müssen benannt und behoben werden. Aber permanente und maßlose Skandalisierung schadet.
Unsere Themen heute. Die politische Debatte in Deutschland kocht über. Die einen sind so besorgt, dass die anderen schon wieder empört sind. Über diese verwirrte Gesellschaft habe ich mit der Literaturwissenschaftlerin Frau Professor Gertrud Höhler gesprochen. Und unsere Sparguthaben schmelzen dahin. Warum eigentlich? Dazu dann der tägliche Blick zur Wall Street und jetzt müssen Sie tapfer sein, Frau Merkel, warum sich der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, ein Ende der Ära Merkel wünscht. Der Deutsche Bundestag ist aus den Sommerferien zurückgekehrt. Die Abgeordneten haben tatsächlich die längste Sommerpause der Welt hinter sich gebracht und sind nach über 2 Monaten wieder zurück im Plenum. Ermattet und schlecht gelaunt, so mein Eindruck. Mitgebracht haben sie die alten Worthülsen. Die gestrige Aussprache zum Haushalt 2019 war ein Festival der Allgemeinplätze.
Mit diesem Haushalt schaffen wir wichtige Perspektiven für die Zukunft.
Es ist kein Haushalt der Zukunft. Dieser Haushalt ist somit ein unvollendetes Nebelkunstwerk.
Wir könnten viel mehr investieren.
Wir haben alle nichts davon.
Es ist immer wieder nur dieses wunderschöne Weiter-so.
Die hitzigen Debatten werden derweil außerhalb des Bundestages geführt. Was als Flüchtlingsdrama begann, hat sich zu einer nationalen Therapiestunde entwickelt, bei der jeder den anderen gern auf die Couch legen möchte. Die einen sind empört, dass die anderen empört sind. Wenn man das Deutschland der Gegenwart auf vielleicht nur eine Formel bringen sollte, dann wär's wahrscheinlich diese: Wut zum Quadrat minus Gelassenheit. Ein Volk spricht mit feuchter Aussprache. Was ist da los mit uns? Darüber habe ich mit der Literaturwissenschaftlerin und Buchautorin Professor Gertrud Höhler gesprochen. Herzlich willkommen, Gertrud Höhler.
Vielen Dank.
Sind Sie eigentlich auch eine von den Menschen, die man heute als besorgte Bürger, in Ihrem Fall Bürgerin, bezeichnen würde?
Nein, ich finde die Vokabeln auch sehr bedrückend und damit kann ich da schon deshalb nichts anfangen.
Ja, wie würden Sie Ihre derzeitige Gemütsverfassung beschreiben, wenn Sie auf dieses Land und seinen Zustand schauen?
Ein Unruhezustand, aber auch ein kritisches Reagieren jeden Tag auf diese Berge von neuen Meinungen, Nachrichten, Streitereien. Und da ist mein Eindruck eben doch, dass es eine Aufgeregtheit gibt, von der man sich gar nicht mehr trennen möchte. Und dass es gleichzeitig eine Absenkung aller Schwellen des natürlichen Respekts von Menschen zu Menschen gibt. Und das bedeutet auch zwischen Medien und Politik, und zwar beiderseits.
Das müssen Sie erklären, denn der Respekt zwischen Medien und Politik scheint mir zuweilen so hoch zu sein, dass man sich gegenseitig nicht nur respektiert, sondern auch noch bewundert.
Ich beobachte zumindest, seit wir Chemnitz hatten, und nun in Köthen die Wiederbelebung von Chemnitz gesucht wird, dass die Befragungsmethoden der Journalisten gegenüber beliebigen, entweder für sie verdächtigen oder unverdächtigen Politikern, nicht nur unerbittlich, sondern auch ideologisch aufgeladen sind. Man spürt, dieser Journalist will hier eine Lesart durchsetzen. Hier ist eine Unversöhnlichkeit zur Grundverhaltensweise geworden, die den Journalisten als einen inquisitorisch beharrenden und in einer Art obrigkeitlichem Grundverhalten verharrenden Gesprächspartner zeigt. Und das bedauere ich sehr.
Diese Unversöhnlichkeit, Frau Höhler, woher kommt die Ihrer Einschätzung nach? Woran macht sich die fest, die Unversöhnlichkeit?
Die Unversöhnlichkeit hat natürlich damit zu tun, dass über Jahrzehnte inzwischen der Bürger, der Owner dieses Staates, der Souverän, eine immer kleinere Parzelle hat, wo er seine Meinung zu äußern wagt. Und das gibt bei den Bürgern, die ein steigendes Ohnmachtsgefühl haben, natürlich dann eine Steigerung dieses Ohnmachtsgefühls, eine Radikalisierung dieses Gefühls in Richtung Zorn, Wut Und dann die Vokabel, die ja nun Frau Merkel schon ziemlich früh verwendete, Hass.
Gleichzeitig leben wir in einer Gesellschaft, die nicht nur Karl Popper als die offene Gesellschaft beschrieben hat, sondern die dank des Internets und seiner Instrumente, Facebook und anderem, so viel Austausch und Meinungsäußerung möglich macht wie noch nie. Ja. Woher kommt dann das Aufgestaute, das ihr empfinden, Zorn, Wut, Hass, gleichzeitig aber so viel Artikulationsmöglichkeit gemessen an den 50er, 60er, 70er Jahren wie noch nie.
Also die pure Menge von Möglichkeiten scheint es nicht zu machen. Das lernen wir gegenwärtig. Das werden wir auch mit KI, also der künstlichen Intelligenz, weiter lernen. Die Menschen, die als Twitterer oder als Facebook-Leute online leben und lauter Freunde haben, die auch online leben. Jetzt sind sie hier Könige. Das heißt, im Untergrund in den Katakomben zu leben, bedeutet für sie, Macht zu erreichen, die sie im realen Leben nicht bekommen. Und wenn sie das Gefühl haben, darüber habe ich keine Macht mehr, das kann ich für mich nicht mehr herstellen, auch nicht für meine Familie, dann werden die grimmig. Und dann werden sie auch unter Umständen, ich sag mal im übertragenen Sinne, gewaltbereit. Wir haben ja eine Gewaltbereitschaft bei uns im verbalen Bereich. Das kann man Verrohung nennen, aber besser ist zu sagen, es ist eine Gewaltbereitschaft. Leute abfertigen, Leute niedermachen. Und dann haben wir Parallelgesellschaften, nicht etwa, weil wir ein Türkenviertel in jeder großen Stadt haben, sondern wir haben Parallelgesellschaften mit Deutschen unter Deutschen. Das heißt, wir haben eine Sonderwelt, in der die Politiker leben. Und wir haben neu, wegen Unversöhnlichkeit und Ohnmachtserfahrung, Sonderwelten, in denen die angesehenen Bürger von gestern als zornige Bürger von heute nur mit ihresgleichen Austausch haben, weil sie sonst nirgendwo mehr ein positives Feedback bekommen.
Also wir haben eine Art Kommunikationsproblem.
Ja.
Dieses Problem führt zu einem Gefühlsstau inmitten einer demokratischen Gesellschaft.
Das ist schön ausgedrückt. Das bedeutet nämlich, dass die emotionale Power, die eine Gesellschaft braucht, die emotionale Fitness, sage ich immer gerne, die eine Gesellschaft benötigt, um nicht nur gut über die Runden zu kommen, sondern um lustvoll mit Problemen umzugehen und damit auch solidarisch umzugehen, dass die bei uns auf keine Weise gepflegt wird.
Und das lustvoll zu tun, wie früher im Deutschen Bundestag, Alfred Dregger, Zimmermann, Strauß, auf der anderen Seite die Wehners, die Helmut Schmitz, da war was los.
Ja.
Jetzt findet die Polarisierung im Prinzip, AfD ausgenommen, mal außerhalb des Parlaments statt. Sie hat sich rausverlagert. Ja. Erst ins Fernsehen, jetzt ins Volk.
Ja.
Andererseits könnte man auch sagen, das Volk ist mündig und übernimmt die Rolle, sozusagen steigt selbst in die Arena.
Im besten Falle.
Würden Sie heute für mehr Versöhnlichkeit plädieren?
Ja klar, das brauchen wir unbedingt. Versöhnung ist vielleicht nicht das richtige Wort für Optimismus. Das heißt, ich weiß, dass Menschen, Sie, Sigmund Freud, das Glück suchen. Die suchen nicht was Kleineres. Die wollen glücklich sein.
Frau Professorin Höhler, ich bedanke mich für dieses Gespräch, in dem wir die Probleme unserer Gesellschaft nicht lösen konnten. Aber das kann nicht gelingen. Aber ich glaube, wir haben sie gestreift, berührt und benannt. Und vielleicht hilft ja das schon, oder?
Naja, ganz bestimmt. Also es hilft, wenn man nicht als Opfer unterwegs ist. Es hilft, wenn man nicht als jemand, der Wut und Hass kultiviert, unterwegs ist. Das ist doch der Punkt.
In den Medien wird diese Debatte natürlich auch geführt. Es geht laut und bunt und in manchen Redaktionen auch mächtig rechthaberisch zu. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen wurden offenbar als Kinder in Moralin gebadet. Bernd Ulrich von der Zeit ist jedenfalls genervt von den lieben Kolleginnen und Kollegen. Er schreibt überall ein Du sollst, du darfst nicht, du musst. 10 Gebote? Tausende. Deutschland, so Ulrich weiter, sei zurzeit ein moralisch aufgedunsenes Land. Er wünscht sich jedenfalls weniger Moral und mehr Politik. Und auch Nils Minkmar im Feuilleton des Spiegel beheimatet hat sich gestern eingemischt. Er meint, dass wir mit der Flüchtlingsfrage und der Migrationsdebatte die falschen Themen am Wickel haben. Aber das, lieber Nils Minkmar, sagen Sie uns jetzt lieber selbst.
Dieses älter werdende Land baut längst keine Computer und keine Mobiltelefone mehr. Die Banken machen keinen sehr guten Eindruck und die Automobilindustrie vergeudete Jahre mit Tricks und Absprachen. Die Energiewende müsste weiter sein, die Infrastruktur wurde vernachlässigt, der ideologische Dienst an der schwarzen Null wird ganz schön teuer. Der Burnout ist zur symptomatischen Krankheit der Epoche geworden. Die pausenlose Debatte gleicht dem Beginn eines Nervenzusammenbruchs. Während wir darüber streiten, ob es den Islam geben sollte, ob alle Sachsen braun sind, vergeht die beste Chance auf eine Neuordnung, eine Demokratisierung Europas.
Die Debatte ist eröffnet, die Medieneinheitsfront bröckelt. Das ist die gute Nachricht des Tages. Die politische Korrektheit wird allmählich unkorrekt. Schlechte Nachrichten für Deutschlands Sparer. Ich hätte es Ihnen gern erspart. Aber die Nullzinspolitik der EZB hat nun doch ganz reale Folgen für das angesparte Kapital. Die Bundesbank in Frankfurt hat errechnet, dass die Vermögen der Deutschen im ersten Quartal diesen Jahres um 0,8% geschmolzen sind. Die Renditen praktisch aller Anlageformen, also nicht mehr nur das Sparbuch und die Lebensversicherung, nein, jetzt auch die Aktie, sind, da die Inflation sich auf 2% hochgeschraubt hat, negativ. Wer fleißig spart, wird richtig schön arm. Irgendwie hatten unsere Eltern uns das anders erzählt.
Und was steht heute in den Zeitungen?
Keiner Redaktion ist das entgangen. Russland hat das größte Militärmanöver seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gestartet. Hier sind die Zahlen. 300.000 russische Soldaten, 36.000 Militärfahrzeuge, 1.000 Flugzeuge und Hubschrauber, 80 Schiffe der Pazifik- und Nordmeerflotte sind im Einsatz in Sibirien und im Osten Russlands. Und wer auch noch dabei ist, sind die Soldaten der chinesischen Armee. Jetzt fehlt nur noch, dass man die einschlägigen Hollywood-Regisseure nach Sibirien einlädt. Solche Militärspektakel gibt's normalerweise ja nur im Film Platoon, Full Metal Jacket, Apocalypse Now. Das Handelsblatt berichtet von Fusionsgerüchten in Frankfurt. Die Deutsche Bank und die Commerzbank könnten es demnach gemeinsam versuchen. Commerzbank-Chef Zielke will lieber heute als morgen, hat er gesagt. Die Deutsche Bank ziert sich noch, deren Chef Christian Sewing sagt, frühestens in 18 Monaten möchte er sich damit beschäftigen. Man hat das Gefühl, zwei Fußlamme wollen sich da aneinander abstützen. Apropos Fußlamm. Karstadt und Kaufhof sind da schon einen Schritt weiter. Sie besiegelten ihre Fusion unter dem Druck schwindender Marktanteile. Der Arbeitstitel des neuen Konzerns lautet Deutsche Warenhausholding. Das klingt so sexy wie die Zusammenlegung der Mieterwarenabteilung mit der Stützstrumpfecke. Der Kommentar in der Frankfurter Zeitung trägt die Überschrift Die letzten Kaufhausdinosaurier. Eigentlich ist das gar kein Kommentar, sondern vielmehr ein Nachruf. Wo steht eigentlich die deutsche Volkswirtschaft? Das kann jenseits aller Polemik am besten Michael Hüter beurteilen, der Präsident des Instituts der Wirtschaft. Herr Hüter, Ihr Urteil bitte.
Sagen wir mal, Sie haben so eine Kurve beschritten. Wir sind aus der relativ schlechten Bewertung Mitte der Nullerjahre über einen Zeitraum von 10 Jahren deutlich nach vorne gekommen und wir verlieren jetzt wieder. Wir verlieren, würde ich mal sagen, seit Mitte dieses Jahrzehnts, weil nicht mehr nachgeliefert wird bei der Frage Infrastruktur, Planungssicherheit, auch Rechtssicherheit, auch Handlungsfähigkeit bei den großen Investitionen. Wir sind nicht an der Spitze, wo wir sein sollten. Der politische Anspruch ist unzureichend.
Infrastruktur heißt auch Digitalisierung. Jetzt geht's ja richtig kraftvoll voran, sagt die Bundesregierung.
Naja, bisher ist es erstmal Lippenbekenntnis. Es fragt ja auch keiner mehr nach, wo denn die 100% 50 Mbit Versorgung im Jahr 2018 sind. Langsam kann man ja mit Blick auf das Jahresende mal berechtigt die Frage stellen, wie die 22 verbleibenden Prozent noch erreicht werden soll. Und es reicht auch nicht, wenn die Bundeskanzlerin ständig die Wirtschaft daran erinnert, sich hier nicht sozusagen so zurückfallen zu lassen. Der Staat liefert faktisch nicht.
Die Amerikaner stehlen der deutschen Industrie regelmäßig die Schau. Ist da alles echt, was wir im Silicon Valley sehen, oder wird da auch geblufft?
Elon Musk ist ja im Grunde, wenn ich bösartig sein wollte, eine Geschichte des Scheiterns. Er erzählt uns ständig irgendwelche Dinge, kauft Aktien zurück, macht irgendwelche fragwürdigen Kapitaltransaktionen, aber eigentlich kann er nicht produzieren.
Weltweit läuft die Konjunktur wie geschmiert. Und trotzdem, Herr Professor, haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel »Die erschöpfte Globalisierung«. Wie kommen Sie darauf?
Es läuft wie geschmiert, aber wenn wir uns anschauen, was Globalisierung ausmacht, nämlich dass vernetzt gearbeitet wird, dass grenzüberschreitend Wertschöpfungsketten, Produktionsketten entstehen, dann beobachten wir seit geraumer Zeit einen Stillstand. Wir beobachten auch, dass die Anzahl der Volkswirtschaften mit hoher Dynamik, die mitmachen, nicht ansteigt, sondern eher stagniert. Also alles das, was eigentlich als eine Globalisierung, die mehr mitnimmt in der Zeit, beschreibt, das findet nicht statt. Und es ist unverändert eine Globalisierung der nördlichen Hemisphäre. Das Kapital bewegt sich zwischen den Industrieländern. Es geht nicht wirklich dorthin, wo wir es erwarten würden, eigentlich bei den hohen Grenzrenditen in Afrika. Naja, und dass die Menschen müde geworden sind mit der Globalisierung, das merken wir ja auch.
In einem Satz, die 12 Jahre Angela Merkel waren für die Modernisierung der deutschen Volkswirtschaft.
Zu lang.
Und hat es eine Modernisierung gegeben in diesen 12 Jahren? Ja.
Es hat eine Modernisierung gegeben, 12 Jahre kann man nicht durchkommen, aber es verliert sich jetzt sozusagen die Geschichte, wo der Blick nach vorne aufgemacht wird und wir können uns nicht ausschließlich in Verteilungsfragen ergehen.
Und es wäre besser, die Ära Merkel würde?
In eine Innovationsperiode übergehen, mit wem auch immer.
Vielen Dank, Michael Hüter.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Je länger ein Boom anhält, desto häufiger und auch drängender wird natürlich die Frage, wann geht es eigentlich bergab? Langsam aber sicher scheinen wir einem Abschwung näher zu kommen. Wir schalten jetzt an die Wall Street zu Sophie Schimanski. Und wenn ich sie richtig verstehe, sagt sie uns, dass kein Bärenmarkt, aber ein Abschwung am Aktienmarkt bevorsteht. Richtig?
Ja, genau so sieht es aus, Gabor. Der Goldman Sachs Bärenmarktindikator steht auf dem höchsten Stand in 20 Jahren. Und dieser Indikator, der hat in 75% der Fälle richtig gelegen. Und auch Citigroup sagt, der Aktienmarkt stehe vor einem Abschwung. Wichtig hier, sie sagen keinen Bärenmarkt voraus. Das wäre so ziemlich das Worst-Case-Szenario mit einem Minus von 20% im Vergleich zum letzten Rekordhoch. Sondern sie sehen einen Pullback und das wären 5-10% an Verlusten. Die aktuell hohen Bewertungen, die kündigten eine Periode niedriger Renditen in den nächsten 5 Jahren an. Das schrieb Goldman Sachs in einer Notiz. Auf den ersten Blick passt das nicht zu den Daten, die wir aus der US-Wirtschaft sehen. Da sieht eigentlich alles ganz gut aus. Das Wachstum ist okay und auch die Stimmung der Verbraucher. Und das sind eben genau die Werte, die die Anleger hier als erstes interessieren. Und deswegen steigen sie ein in Aktien, in Exchange-Traded Funds, kurz ETFs mit Rekordsummen, als gäbe es keinen Morgen.
Aber das Risiko eines Absackens der Kurse ist da und heute früh noch ein bisschen größer.
Insgesamt läuft es darauf hinauf, dass die Anleger hier zu stark darauf bauen, dass sich die aktuellen positiven Trends fortsetzen. Zum Schluss vielleicht noch ein Wort eines Börsenurgesteins von Art Cashin, der seit 64 auf dem Parkett unterwegs ist. Und wenn der redet, dann hört CNBC zu, auch die Kollegen auf dem Parkett und ich auch ganz gerne persönlich. Und er sagte mir vorhin, er glaubt, ein Pullback steht bevor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass sich heute Morgen alle belustigen über Horst Seehofer, unseren Innenminister, den CSU-Politiker. Für mich ist er ein moderner Held, denn dieser Mann hält Wort. Heute ist er tatsächlich gestartet bei Twitter.
Ich habe angekündigt, dass ich nach der parlamentarischen Sommerpause mit dem Twittern beginnen werde. Und das findet jetzt statt. Jetzt geht's los.
Lieber spät als nie. Ich wünsche ihm und Ihnen einen beschwingten Start in den neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Herzlichst grüßt Sie, Ihr Gabor Steingart.
Steingarts Morning Briefing, der Podcast.